Wir reden ständig darüber, wie man Schülerinnen und Schüler motivieren kann. Mit digitalen Tools, mit Gamification, mit besseren Noten, mit Belohnungen, mit Strafen. Aber vielleicht ist das alles ein Denkfehler und liegt schon im Begriff selbst. Vielleicht kann man Menschen gar nicht motivieren, sondern man muss Bedingungen schaffen, unter denen Motivation entsteht. Es ist ein riesiges Thema, dem ich mich in dieser Folge vom Netzlehrer annehme. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge Netzlehrer. Im Grunde genommen ist dieser Podcast ja was sehr Besonderes, und zwar erstens, weil er, ich glaube, einer der ersten Podcasts im Bildungsbereich überhaupt war, so 2014, zusammen mit Lockerlehrer. Ich weiß nicht, ob es da andere gab, schreibt mir da gerne, wenn ihr da mehr drüber wisst. Und zum anderen, weil ich ja hier total frei bin. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass ich nicht regelmäßig hier die Folgen mache, aber ich kann trotzdem, und das ist der Vorteil, über das sprechen, über das ich sprechen möchte. Und das tue ich jetzt, wenn ich kurz, in einer knappen 20 Minuten würde ich mal schätzen, über Motivation spreche. Und zwar werde ich hoffentlich auch ganz konkret, also ich möchte wirklich darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, und da auch Beispiele geben. Darüber spreche ich deshalb, weil unter einem Video, aber ich erinnere mich leider nicht mehr, unter welchem mir jemand diese Frage gestellt hat. Also wie machst du das denn mit der Motivation? Und diese Frage ist ja, glaube ich, ein absoluter Dauerbrenner. Das heißt aber auch, dieser Podcast ist ja wirklich für euch. Und ich stelle mir das immer so vor, dass ihr dann vielleicht Auto fahrt oder die Wäsche macht oder ich weiß nicht, was man so macht, ne? Aufräumen, und währenddessen kann man sich so ein bisschen berieseln lassen, aber vielleicht auch dazulernen. Und weil der für euch ist, kann ich euch nur bitten, schreibt mir gerne unter @netzlehrer, wenn ihr auch Fragen habt, denen ich mich widmen kann. Natürlich weiß ich nicht über jedes einzelne Thema, gerade im Bereich der Fachdidaktik wäre ich wahrscheinlich dann eher nicht so gut aufgestellt. Aber ihr wisst ja auch, dass ich bisher 11 Bücher zu den verschiedensten Themen der Bildung gesprochen habe, auch allgemeine Didaktik, digitale Didaktik, Deutschdidaktik, Referendariat und natürlich so Bildung unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts, der Digitalität und so weiter. So, jetzt will ich nicht so viel quatschen, sondern erstmal als Grundlage, ich muss es einfach tun, einmal noch zu Edward Deci und Richard Ryan überleiten. Und zwar, weil die Theorie der beiden, die Selbstbestimmungstheorie, Deci ist übrigens gerade erst gestorben, eine der wichtigsten Grunderkenntnisse über Motivation bietet. Man kann ganz verkürzt vielleicht sagen, Menschen sind besonders motiviert, wenn drei psychologische Grundbedürfnisse erfüllt sind: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Das muss man jetzt mal ein bisschen sickern lassen, und man könnte natürlich auch gleich, und ich würde auch sagen sinnvoll, mit Schulkritik starten, weil Autonomie, also das freie Handeln, natürlich nicht zwangsläufig gegeben ist. Kompetenz erleben auch nicht gegeben ist, beziehungsweise manchmal auch nicht gegeben sein kann, weil man erst kompetent werden soll, und weil die soziale Eingebundenheit sehr stark davon abhängt, ob sowas wie Klassenführung von Lehrkräften auch gegeben ist. Aber das zu wissen ist jedenfalls schon mal total sinnvoll. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass solche Konzepte wie Friday beispielsweise oder Friday, also das heißt ein Tag, an dem Schülerinnen und Schülern zu Forschungsfragen eigene Projekte machen, so im Kommen und man kann vielleicht fast sagen im Trend sind, denn das ist ja nichts, was irgendwie so vom Himmel gefallen ist, sondern das kommt auf der Grundlage der Erkenntnis zu sagen, also irgendwie müssen wir ja dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler unter Bedingungen lernen, die sie motivieren lässt. Und ich glaube, wir alle kennen das selber bei Sachen, die wir machen müssen, dass wir dann nicht zwangsläufig motiviert sind. Ich würde an der Stelle einmal ganz kurz zumindest hinweisen auf das Buch Drive von Daniel Pink, der über Motivation geschrieben hat in Bezug auf Unternehmen und Unternehmensführung. Schule kommt auch ein bisschen darin vor, weil ich es spannend fand, dass er nicht nur gesagt hat, und ich schreibe das übrigens in meinen Büchern ausführlich, hier kann ich das natürlich nur anteasern, aber dass er eben nicht nur gesagt hat, dass Belohnungen gar nicht motivierend sind, sondern dass sie sogar schädlich sind. Und dass Unternehmen, die eben für Autonomie gesorgt haben. Und Autonomie bedeutet übrigens oftmals Kontrollverlust, ja, übrigens auch in der Schule, plötzlich wirklich eine krasse Steigerungsrate von Innovationen zum Beispiel hatten. Also gerade so in der Tech-Industrie und so weiter. Das zu übertragen ist natürlich einfacher gesagt als getan. Und es ist natürlich auch nicht damit getan, einfach offen zu sagen so, na jetzt macht einfach mal irgendwas. Aber nochmal, zu wissen, dass Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit die absoluten Grundpfeiler von Motivation sind, das ist total wichtig. Auf der anderen Seite fand ich spannend, ich habe selber angeteasert, dass man Menschen eigentlich nicht motivieren kann. Und dieses eigentlich ist mir schon auch wichtig, weil es gibt ja auch die Theorie des Lernen am Modell und ich bin auch der festen Überzeugung, dass natürlich Inspiration zumindest eine Initiation von Motivation sein kann. Und jetzt kommen wir vielleicht zur negativen oder, naja, zur Betrachtungsweise, die verständlicherweise erstmal so ein kleiner Downer ist, nämlich, dass es natürlich, wenn man zum Beispiel volles Deputat hat, aber vielleicht auch nur in Anführungsstrichen Teilzeit, aber viel zu tun hat, total schwierig ist, diese Leidenschaft auch beizubehalten, die eigentlich nötig wäre, um Schülerinnen und Schüler, ja, ich sag's jetzt doch nochmal, zu motivieren, also sozusagen diesen ersten Push. Ich werde da gleich konkret, aber es bedeutet eben, dass man auch davon ausgehen muss, dass es jemanden braucht, der den Schülerinnen und Schülern die Relevanz halt deutlich macht. Ja? Und das könnte man vielleicht so zusammenfassen, erstmal in dieser theoretischen Grundlage, nochmal konkret wird es gleich. Dass Autonomie bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler Einfluss haben in die Art und Weise des Lernens oder in die Art und Weise der Gestaltung. Also es heißt eben nicht totale Freiheit, sondern es bedeutet, dass man Leitlinien für ein Handeln schafft, was nicht komplett eingrenzt. Und hier werde ich jetzt mal ganz konkret, weil ich glaube, also und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass es da um Kleinigkeiten gehen kann. Und jetzt nehme ich mal eine Sache, und zwar Klassenarbeiten. Ich habe irgendwann aufgehört, Klassenarbeiten einfach irgendwo hinzulegen und zu den Schülerinnen und Schülern zu sagen, hier schreiben die Klassenarbeit, sondern ich habe das mit denen zusammen gemacht. Jetzt würdet ihr sagen, naja, aber man muss das ja zu bestimmten Zeiten machen. Das stimmt. Aber deshalb kann man es transparent machen, weil man mit Schülerinnen und Schülern sogar transparent machen kann, wie schwierig das ist, in einer bestimmten Struktur Dinge einfach zu legen. Und jetzt ist das ja ein Beispiel davon, wo es gar nicht um das Lernen selbst geht, aber es erwirkt eine Form von Beziehungsgestaltung, die wiederum dann dazu führen kann, dass Schülerinnen und Schüler dann, wenn es darauf ankommt, sagen, okay, also sie beteiligen uns und deshalb, ja, beteiligen wir uns auch von uns selbst. Also es wäre sozusagen ein Beispiel. Wenn es um Kompetenz geht, und nochmal, ich gehe diese drei Punkte jetzt etwas allgemeiner durch, dann werde ich gleich konkret. Wenn es um Kompetenz geht, dann heißt das, Herausforderungen zu haben, aber sie müssen bewältigbar sein. Ich würde ja zusätzlich immer noch dazu sagen, dass die Relevanz klar sein muss. Ich weiß, das ist ein bisschen geflext jetzt, aber als ich im Ammerland war, ganz im Norden von Deutschland, hat mir ein Kollege gesagt, dass er mein Buch gelesen hat, Warum noch lernen? Und dass er bei jedem einzelnen Arbeitsblatt, das er gestaltet, die Frage nach dem Warum für sich aufschreibt und meistens den Schülerinnen und Schülern auch deutlich macht. Und das ist genau das, was ich damit bezwecken wollte. Denn es geht ja eben nicht darum, dass wir in eine Perspektive kommen, die dann sagt, motiviert sind Schülerinnen und Schüler nur, wenn sie irgendwie was Digitales machen oder nur, wenn es irgendwie um Steuern, Finanzen und so weiter geht. Ihr kennt ja diese Diskussion. Sondern wenn sie zumindest die Idee haben, dass das, was sie tun, möglicherweise eine Relevanz für sie hat. Und hier, vielleicht habt ihr es schon häufig gehört, aber ich sage es nochmal, die Unterscheidung zwischen Relevanz und Nützlichkeit in einem Satz. Bildung bedeutet auch, das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann. Und hier zitiere ich mich selbst, den TEDx-Talk damals in Stuttgart, den ich gehalten habe. Und damit will ich einfach nur sagen, dass Nützlichkeit natürlich sinnvoll ist. Ja, natürlich ist es sinnvoll zu wissen, was der Zinseszinseffekt ist. Aber Relevanz bedeutet eben zu verstehen, okay, dadurch, dass ich jetzt in der Gedichtinterpretation rhetorische Figuren gelernt habe, kann ich sie möglicherweise beim nächsten TikTok-Video von irgendeinem Faschisten verstehen und dass der mich an der Nase herumführen möchte. Und das bedeutet für mich den Unterschied, diese Relevanz eben zu erkennen. Und wenn man die Relevanz erkannt hat, ist man noch nicht kompetent, aber dann will man vielleicht eher kompetent werden. Und wenn dann, und das ist natürlich, das wissen wir alle, die große Herausforderung der Didaktik, die Aufgabenformate oder das, was eben thematisiert werden muss, so zur Verfügung gestellt wird, dass es erreichbar ist, ja, dann hat man eben auch bei Schülerinnen und Schülern dieses Kompetenzgefühl. Kleiner Hinweis, ich habe mal in meinem Newsletter darüber gesprochen, das ist einer der Gründe, warum ich Gedicht auswendig lernen immer noch so toll finde. Dann würden ja Leute sagen, was, ist ja total von gestern und so weiter. Naja, aber da war das oft so, dass unabhängig davon, dass man dann sagt, naja, das ist ein wichtiges kulturelles Erzeugnis, das auswendig zu können, ist doch total sinnvoll. Unabhängig davon ist es so, dass bei langen Gedichten der Zauberlehrling John Maynard, ich es oft ja erlebt habe, dass Schülerinnen und Schüler so 6., 7. Klasse das angucken und sagen, nie im Leben schaffen wir das. Und dann habe ich das sozusagen angeleitet, ja erst eine Zeile, einen Vers zusammen, dann zwei Verse zusammen, dann mehr und so weiter. Dann gab es ein bisschen das auch für zu Hause und so. Und die wollten das schaffen und hinterher haben es alle geschafft. Alle geschafft. Und das ist eine Art von Kompetenzerlebnis, die bei dieser Gedicht-Auswendig-Lern-Geschichte wirklich, ich lehne mich aus dem Fenster, völlig unabhängig von den Voraussetzungen ist. Völlig unabhängig. Also anders als was ich bei Mathe zum Beispiel, ne? Ich fand Mathe immer ganz gut und so, aber ich hatte eben nicht so den magischen Blick wie mein Freund, der drauf geguckt hat und dann so wusste, ah, da muss ich diesen und jenen Weg gehen, hatte ich nicht. Hatte ich eher bei Gedichten, aber dieses reine Auswendiglernen, so aus der Zeit gefallen, wie es ist, hat eben genau dieses Kompetenzerlebnis, also zumindest aus meiner Sicht. Der dritte Teil, die soziale Eingebundenheit, da geht es darum, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und das ist gar nicht so einfach gesagt, denn Klassen sind heterogen. Wir sprechen ja oft über Diversität und Heterogenität, um sagen zu wollen, dass das eben nicht eine Masse ist, sondern wir individuell auf alle eingehen. Aber es ist halt nicht mit einem Spielchen getan und dann haben sich alle lieb. Und das ist etwas, was, ja, ich würde fast sagen, sehr schwierig ist oder zumindest erfordert, dass man sich tiefer damit auseinandersetzt. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Lion's Quest, verschiedene Formen der sozialen Erarbeitung, gerade in der 5., 6. Klasse, in der Grundschule ist das ja auch der Fall. Aber ich muss wirklich sagen, der Ort der absolut höchsten sozialen Eingebundenheit war für mich immer die Theater-AG und das zeigt ein bisschen, dass es eine, würde ich jetzt mal sagen, da müsste ich die Studie von DC und Ryan nochmal lesen, ob das auch so ist, Heteronymität zwischen den Dingen gibt, eine Abhängigkeit der Variablen, wenn man so möchte. Denn die Autonomie in der Wahl, und Schüler sind ja bei der Wahl von einem Fach nicht autonom, ja, die müssen ja das meiste machen. Aber wenn sie etwas auswählen können, dann ist das ja schon so eine Art von Vorselektion. Also wir wollen alle in die Theater-AG. Und in der Theater-AG habe ich in den ersten 4 Wochen mindestens immer wieder gesagt, wir sind hier ein Schutzraum, wir sind hier ein Schutzraum. Nichts geht nach außen, nichts darf sogar nach außen, ja, also WhatsApp und so, weil man sich natürlich ein Stück weit öffnet, lächerlich macht sowieso. Ich übrigens auch. Und wenn man irgendwann, wenn einem deutlich wird, wir sind hier in einem geschützten Raum, dann hat man eine wirkliche soziale Eingebundenheit. Und wisst ihr, woran die sich gezeigt hat? Daran, dass ein 8-Klässler und ein 12-Klässler sich vor den Ferien dann total herzen und umarmen. Das ist aus meiner Sicht das größte Zeichen, weil das normalerweise etwas wäre, was ja, sagen wir mal, eher nicht so passiert, weil die soziale Eingebundenheit ja oft unter Peers ist. So, und jetzt werde ich gleich darüber sprechen, was das eigentlich als Lehrkraft bedeutet und was das ganz konkret heißt für zum Beispiel bestimmte Unterrichtssettings und warum manchmal Motivation auch heißen kann, dass die Ergebnisse nicht ganz so toll sind. Und dazu mehr nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Bei so Werbeunterbrechungen denke ich ja immer, ich bräuchte eigentlich so einen Dialogpartner wie zum Beispiel bei Baywatch Berlin. Das ist einer der Podcasts, den ich eigentlich gar nicht gehört habe und dann irgendwann aber gehört habe, weil ich da doch reingekommen bin in dieses Laberformat. Und ehrlich gesagt, ich würde sagen, das ist gar kein Laberformat, sondern es ist höchst philosophisch. So, jetzt soll das natürlich keine Werbung sein für Baywatch Berlin. Die sollten das mal andersrum machen, obwohl der Netzlehrer hat auf Spotify ja auch ungefähr 10.000 Abonnenten. Danke dafür, das ist ja schon mal großartig. Sondern für was ganz anderes. In so einen Podcast oder in diesen Podcast kann man nämlich zum Beispiel reinhören, wenn man auf Klassenfahrt geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich super gerne an Klassenfahrten, weil da einfach so viele schöne Dinge passieren, aufregende auch und manchmal auch irritierende. Und das sind einfach die Momente, an die man sich gerne erinnert. Woran ich mich nicht gerne erinnere, das sind die Phasen, in denen ich dann alles organisieren musste. Es liegt aber auch daran, dass ich das nicht so sehr kann. Das, was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist so dieses Begleiten, dass man zusammen lernt, ja, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Verantwortung übernehmen, Selbstständigkeit, soziale Dynamiken. Also all das, was in Klassen, auf Klassenfahrten einfach ja, eine total große Rolle spielt. Und ich brauche es euch nicht sagen, da entstehen Erfahrungen, die über Monate meist und dann über Jahre einfach Teil der Bildung sind. Aber kommen wir nochmal zu dem, sagen wir mal, für mich jedenfalls problematischen, dass alles zu organisieren bedeutet enorm viel Zeit. Organisation, Planung, Kommunikation, Programmauswahl, Sicherheit, Elternfragen. Und das alles, wenn man sowieso schon so viel zu tun hat. Und deshalb freue ich mich, dass dieser Podcast hier unterstützt wird von CTS Reisen. Der ist nämlich auf Klassenfahrten spezialisiert und unterstützt Schulen und Lehrkräfte seit vielen Jahren bei der Organisation und Durchführung. Dabei geht es jetzt nicht nur um die Reise, sondern um passende pädagogische Programme, zum Beispiel im Bereich Sprache, Gesellschaft, Wirtschaft, BNE, Umwelt, Natur, MINT, Kultur. Ich könnte gerade so weitermachen. Ja, dann kommt noch Sportaktivitäten, Skifahrten und Selbstversorgungskonzepte. Und für mich ist das der eigentlich entscheidende Punkt. Wenn die Organisation verlässlich funktioniert, entsteht mehr Raum dafür, wofür es eigentlich geht, die pädagogische Arbeit mit der Klasse. Und deshalb bin ich CTS-Reisen sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Podcast unterstützen und dass sie vor allen Dingen da sind, jetzt mal ohne Witz, weil ich habe das ja mit denen auch schon gemacht und dann ist es wirklich so, dass man sich da ein Programm aussucht, sich dann überlegt, wo klicke ich hin, wie kann ich das übernehmen und so weiter und dann ist das geregelt. Ja, dann muss man ja vielleicht irgendwie nochmal gucken, dass man mit der Klasse bestimmte Dinge abspricht, muss ich euch nicht so sagen, aber alles andere macht halt eben CTS-Reisen und das ist halt einfach großartig. Wenn ihr da noch mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr über den Link in den Shownotes direkt schauen, was es da alles gibt, wie das Ganze organisiert wird und eure nächste Klassenfahrt mit CTS-Reisen organisieren. So, jetzt hätte ich gerne einen Klaas, der irgendwie was Witziges noch dazu sagt. Ich kann nichts Witziges sagen, weil was auf meinen Klassenfahrten passiert ist, bleibt auf den Klassenfahrten. Das kann ich keinem anderen sagen. Auch nicht euch, liebe CTS-Reisen. Jedenfalls, danke für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Werbung.
Ja, ich habe schon gesagt, jetzt geht es weiter mit einigen konkreten Beispielen. Wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt natürlich sehr, sehr viel, was ich schon versucht habe, um Schülerinnen und Schüler zu motivieren. Ich muss da so ein paar Sachen rausbringen. Ich glaube, das, was ich als erstes im Kopf hatte, als ich diese Frage von der Followerin gehört habe, das sage ich jetzt gerade mal. Und zwar, das war zu einer Zeit, als ich mir überlegt habe, dass ich das Blog-Projekt, was ich mit meinen 10., 11., 12. Klassen gemacht habe, nicht mehr benoten möchte. Das ist vielleicht so ein Learning und vielleicht ist das bei anderen anders, das ich wichtig finde zu besprechen. Das Blogprojekt war deshalb ein Blogprojekt, weil die Schülerinnen und Schüler alle Blogs hatten und darauf geschrieben haben zu verschiedenen Themen. Ich will das jetzt nicht ewig ausbreiten, aber jedenfalls eine Autonomie, Kompetenz, die durften entweder über Sachen schreiben, die ich so als Impuls vorgegeben habe, und dann habe ich versucht, natürlich spannende Themen zu nehmen, oder über wirklich ganz eigene Sachen. Und für mich war so ein Initiationsmoment oder ein Erkenntnismoment, dass eine Schülerin über ihre Heimat schrieb, ja, ganz toll und liebevoll und so weiter, aber formal wirklich fehlerbehaftet und ich wollte ihr einfach nicht eins reindrücken, so nach dem Motto, ja, hast du jetzt ganz toll gemacht, aber jetzt muss ich dir doch wieder eine Scheißnote geben. Und da habe ich überlegt, wie kann ich das ohne Noten machen? Und dann habe ich das mit ganz viel Zureden gemacht, hat auch einigermaßen geklappt, war aber wahnsinnig anstrengend. Und das ist die Erkenntnis. Oder vielleicht eine doppelte Erkenntnis. Die eine Erkenntnis ist, Schülerinnen und Schüler sind operant konditioniert, für alles Noten zu bekommen. Das heißt, die hängen schon am Tropf der externen Motivation, die ja dann gar keine Motivation ist. Und die von diesem Tropf runterzuholen, ist total schwierig und bedarf einer hohen Kraftanstrengung. Das muss ich hier sagen. Ja, im Falle des Blogs, ne, muss ich sagen, also wird das benotet? Nein, wird nicht benotet. Also und wirklich in vollem Herzen nicht, ja. Und dann denken die natürlich, naja, aber wenn ich es nicht mache, ist der Lehrer vielleicht sauer. Also das rauszunehmen, wahnsinnig anstrengend. Ich habe dann über die Jahre irgendwann einen ganz anderen Weg genommen. Ich habe den, und das ist jetzt nur ein Beispiel, einen Punkt pro Blogbeitrag genommen und wir haben 15 Blogbeiträge geschrieben. Das heißt, am Ende hatten alle theoretisch eine 1. Alle, die sozusagen immer einen geschrieben haben. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber weil es ist ja Noteninflation und Skandal im Sperrbezirk, aber darum ging es gar nicht, denn ich kann natürlich trotzdem auswählen, welche Gewichtung das hat. Das geht dann in den Zehntelbereich. Aber sie kommen sozusagen aus dieser Logik nicht ganz raus, merken aber, und das ist ja mein eigentliches Ziel, boah, schreiben ist total geil. Ist total sinnstiftend. Sich mit etwas auseinanderzusetzen, was einen wirklich interessiert, mega gut. Deshalb, also, ich glaube, es braucht selber total viel Motivation, Anstrengung und Durchhaltevermögen. Jetzt habe ich angeteasert, und das will ich zumindest mal sagen, dass manchmal, wo Motivation von der Substanz abgeht. Und ja, das ist etwas, das muss man so sagen. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn die Aufgabe ist, dass Schülerinnen und Schüler Kurzvideos machen, jetzt sagen wir mal für TikTok, ohne dass sie es dann hochladen, aber mit derselben Logik. Ja, dann ist das ja im Grunde genommen sehr ähnlich wie bei richtig guten Keynotes. Und glaub mir, ich mache seit 15 Jahren Vorträge. Eine richtig gute Keynote aus meiner Sicht bedeutet ja, dass man so genau über das Thema Bescheid weiß, dass auf der Folie gar nicht mehr so viel Text landet. Das verstehen Schülerinnen und Schüler aber nicht. Die denken, naja, eine Minute zu sprechen, also ich weiß nicht, was die denken, aber das kann dann halt rauskommen. Naja, wenn ich nur eine Minute sprechen muss, brauche ich ja auch nur Stoff für eine Minute. Ja, während man ja eigentlich für eine gute Minute sehr viel braucht. Ne, also ich habe am heutigen Tag, wo diese Folge, wo ich die gerade erstelle, ein Reel gemacht zu einem Buchkapitel von meinen 10 Dingen, die wir jetzt an Schule ändern müssen. Und ich meine, ne, dieses Buchkapitel, wie lange hat das gebraucht, bis ich das geschrieben habe? Man könnte ja auch sagen, wie lange hat es gebraucht, bis ich das überhaupt schreiben konnte. In dem Fall, ne, habe ich ein Reel daraus gemacht, der Unterricht ist erstarrt. Aber dieses Reel war 1,5 Minuten und das basiert auf einem ganzen Kapitel und das Kapitel wahrscheinlich auf 3 Jahren Arbeit. So, das kann man natürlich im Unterricht nicht abbilden, aber es passiert halt, dass Schüler denken, yay, wir machen Videos und dann wird es aber sehr dünn. Also das heißt, sie sind motiviert, aber die Kompetenz, die am Ende rauskommt, die ist nicht besonders groß. Und die kann aber natürlich groß sein, weil es ja ein Kompetenzzugewinn ist, einen Inhalt so genau zu verstehen, dass man am Ende was Kurzes rauskriegt. Ist klar, ne? Deshalb bin ich bei so einem Ding als Beispiel, das ist ja sehr offen, also Autonomie wird gefördert, soziale Eingebundenheit, wenn man es in Gruppen macht. Ne? Ich nehme jetzt mal so TikTok-Videos erstellen, ohne dass es hochgeladen wird. Das ist dann wieder eine rechtliche Frage. Und gleichzeitig gibt es sozusagen Kontrollstationen. Also man muss zum Beispiel die Planung oder die inhaltliche Strukturierung beim Lehrer abgeben. Und der gibt Rückmeldung. Erst wenn der Lehrer dann das Go gibt, kann das Video gedreht werden. Und das war super, weil das gleichzeitig natürlich auch so eine Agenturlogik fast schon hat, ne, ist klar. Also sowas müssen Influencer oder so ja auch machen. Die können ja nicht einfach irgendwas labern. Das muss ja irgendwie erstellt werden. Man kriegt ein Briefing, dann wird man ein Video machen. Dann muss man das da hinschicken und so. Und das wiederum, das funktioniert. Das ist sinnvoll. Gamification habe ich übrigens angesprochen. Ich habe letztens durch Zufall wieder gefunden, dass ich für die fürs Vokabeltraining etwas erstellt habe. Da ging es eben um so ein Spiel, was ja quasi Vokabeln sichert, so eine Art Kampf- und Verteidigungsspiel. Ganz lustig. Grundsätzlich bin ich aber nicht der allergrößte Fan von Gamification. Also da kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Daniel Pink. Daniel Pink, ne, den habe ich ja schon angeteasert, der sagt ja, Belohnungen sind erstmal grundsätzlich schädlich. Bei einer Sache sagt er, sind Belohnungen nicht schädlich. Und zwar, wenn es repetitive, sehr Monolog kann man nicht sagen an der Stelle, ne, sondern also langweilige Tätigkeiten sind, ja, dann kann eine Belohnung motivierend sein, wenn vorher nicht klar ist, dass man belohnt wird. Also, ne, also man müsste sich sozusagen, also weiß nicht, stellt euch vor, keine Ahnung, es müssen 1000 Flyer umgeklappt werden. Boah, ist echt anstrengend, ihr seid zu fünft so. Und wenn man dann sagt, so Leute, ich lade euch jetzt auf eine Pizza ein, das wirkt nachträglich quasi, kann man sagen. Warum sage ich das alles? Naja, bei Gamification ist das Problem, dass die, sagen wir mal, monotone, so jetzt kommt es, die monotone Aufgabe, beziehungsweise, ja, wenn es eine monotone Aufgabe ist, dann ist ja diese Belohnung schon eingepreist. Und dann wiederum kann das eben bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler etwas nur deshalb machen, weil sie sozusagen, was weiß ich, dann da ihr Männchen den Daumen hoch macht und so. Kann. Aber ich bin jetzt kein absoluter Experte. Wo ich das aber zum Beispiel erlebt habe, und da war es ganz unterschiedlich, war beim beim Orthographietrainer und hinterher auch, ich glaube, Grammatikwerkstatt, müsstet ihr selber mal gucken, vielleicht kann ich es auch einbinden. Das ist ja relativ monoton, ja, was Kommasetzungen zu lernen, dann schön algorithmisch, kann ich sehr empfehlen. Ne? Da geht es dann wirklich darum, dass man durch die ständige Wiederholung etwas einschleift wie Kommasetzung. Und das wiederum kann natürlich ziemlich langweilig sein, aber da kann man dann so Punkte sammeln und so. Und da ist das natürlich durchaus sinnvoll. So. Weitere Punkte, und jetzt muss ich aufpassen, dass die Folge nicht zu lang wird, sind aber immer, und da sei KI gesegnet, wenn sie eine direkte Anbindung haben an die Schülerwelten. Also ich sage euch jetzt mal ein Beispiel. Und nochmal. Ist klar, dass dann nicht immer alle super motiviert sind, aber natürlich motivierter, als wenn es nicht so wäre. Also, man muss im Deutschunterricht Parabeln interpretieren, ne? Franz Kafka, ist voll kompliziert. Gleichzeitig ist im ganzen Internet alles voller Lieder, die ja was Parabelhaftes haben oder zumindest abstrakt metaphorisch sind. Das heißt, da bin ich zum Beispiel eingestiegen mit Berg. Ja? In deiner Auffahrt stehen 100 rote Flaggen. Und habe mit den 10-Klässlern darüber gesprochen, ob das ist, sind da jetzt wirklich 100 rote Flaggen? Nee, aber wofür stehen die denn und was heißt denn das? Ja? Und deshalb komm und gehe ich nur bei Nacht. Also kommt er da wirklich hin? Ist das ein Stalker oder denkt er das nur und so weiter? Um dieses Gesagte, Gemeinte anzubandeln, aber mit etwas, was direkt in ihrer Lebenswelt stattfindet. Natürlich sind wir hinterher zu Kafka gegangen und ich weiß nicht, ob sie... Ja, oder ich weiß schon, dass dann zumindest dieses, das ist das, was wir machen, eine bessere Form der Zugänglichkeit hatte, als wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, naja, hier ist Kafka. So, und weshalb habe ich gesagt, es ist schön, dass es KI gibt. Manchmal fällt einem das ja selber nicht ein. Man hat vielleicht ein Thema, das ein bisschen kompliziert ist. Ich hatte mal eine Biologielehrerin in einem Workshop, die hat gesagt, sie hat mit ihrer Klasse Interviews mit den Zellbestandteilen geführt über ihre Funktion. Ja? Ich interviewe das endoplasmatische Retikulum. Das ist natürlich irgendwie witzig. Ja? Und auch sowas Humoristisches kann natürlich bedeuten, dass man da irgendwie mehr Bock drauf hat. Das sind so kleine Dinge. Und nochmal, es gibt ja Lehrkräfte, die sagen, ja, aber wie soll ich das denn anbinden? Und ich glaube, dafür ist KI echt super, um da Vorschläge zu machen. Und die muss man ja nicht eins zu eins übernehmen, aber das ist, glaube ich, ganz prima. Speaking of KI, vielleicht ein letzter Satz noch, was wirklich schön war, als ich mit der 7. Klasse zum Thema Berichte, das ist total langweilig, oftmals sind da Buchseiten, da sind also 4 Bilder, da ist der Johannes, der ist am Fahrrad und dann fährt er gegen einen Baum, dann fällt er um, schreibt einen Bericht darüber, total nervig. Und wir haben ich habe ChatGPT einen Prompt gegeben, das sozusagen ein Unfallszenario erstellen sollte, ohne uns aber zu sagen, wie es genau abgelaufen ist. Und die Schülerinnen und Schüler haben dann immer so Fragen reingegeben. Ich habe die in ChatGPT eingegeben und wir haben dann geguckt, was sie antworten, also welcher Zeuge stand wo und so. In den Prompt habe ich auch eingegeben, dass nichts Schlimmes passiert ist, klar, 7. Klasse. Und das Schöne da war, war, dass das Kompetenzerleben, die Motivation selber ist natürlich durch die Interaktivität geschehen, da kann man sich auch noch Gedanken drüber machen. Interaktivität ist ja was anderes als so eine passive Haltung. Haltung. Aber jedenfalls, der Kompetenzgewinn war eben die Erkenntnis, dass man nicht sagt, in einen Bericht gehören die B-Fragen, sondern dass sie selber merken, ah ja, warte mal, wenn jetzt der eine Zeuge sagt, er stand da, dann müssen wir aber wissen, wann er da stand, sonst wissen wir ja gar nicht, ob das davor oder danach war und so weiter. Also, ich habe eigentlich gesagt, das geht 20 Minuten, jetzt geht es 30 Minuten. Schreibt mir doch bitte gerne auf @netzlehrer, ob das zu lange ist für so eine Monologfolge. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, aber nochmal, ich möchte, dass das einigermaßen im Rahmen bleibt. Mir machen diese Monologfolgen wirklich Spaß. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf Spotify kommentiert, wenn ihr es auch weitergebt. Ich habe schon gesagt, sind ja schon einige Abonnenten, aber hier ist gar nicht so regelmäßig, aber das hat ja auch was, dann freut man sich vielleicht drauf, oder? Also, sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich sehr. Ihr könnt natürlich auch immer wieder Sterne vergeben. Sowas sage ich gar nicht mehr. Eigentlich ist das blöd. Schön, dass ihr dabei wart und motivierenden Unterricht und was ihr noch so macht. Euch allen. Bis bald.